Deutschlandfunk, Information und Musik.
Vom rebellischen Teenager zum gemäßigten Erwachsenen, der, ohne es so richtig zu merken, genau da angekommen ist, wo er eigentlich nie sein wollte, mittendrin im Mainstream. Das ist nicht nur ein typisches Einzelschicksal, sondern auch das Schicksal der Partei, die morgen 40 Jahre alt wird, die Grünen, gegründet am 13. Januar 1980. Schon 3 Jahre später zogen die ersten grünen Abgeordneten in den Bundestag ein, mit Strickpullis und Vollbärten. Ja, und dann wollten sie auch noch völlig neue politische Themen auf die Agenda setzen. Umweltschutz, Feminismus und dergleichen. Aber was damals für viele Konservative noch als Zumutung galt, das sind heute bekanntermaßen politische Top-Themen, die längst auch Eingang in die Programme anderer Parteien gefunden haben. Und die Grünen? Ja, die haben mittlerweile stolze 95.000 Mitglieder, sind an 11 Landesregierungen beteiligt und kommen auch auf Bundesebene in Umfragen auf Werte um die 20%. Ralf Füchs ist das, was man vielleicht ein grünes Urgestein nennen könnte. Seit 1982 ist er Mitglied der Partei, war Senator und Bürgermeister in Bremen, saß im Bundesvorstand der Grünen und viele Jahre auch im Vorstand der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung. Ihn habe ich gefragt: Erinnern Sie sich an diesen Tag im Jahr 1983, als die Grünen in den Bundestag einzogen? Was war das damals für eine Stimmung in Ihrer Partei?
Das war schon Euphorie, also das Gefühl eines historischen Moments, als Außenseiter den Sprung in den Bundestag zu schaffen. Und gleichzeitig gab es ja sehr unterschiedliche Vorstellungen, was man in diesem Parlament eigentlich machen sollte. Die Grünen waren damals, verstanden sich ja eher als außerparlamentarische Opposition, als Protestpartei, das Parlament zu nutzen als Tribüne für Kritik und für ihre eigenen Forderungen. Und erst im Laufe vieler Jahre entwickelte sich daraus ein Verständnis von parlamentarischer Gestaltung.
Ja, und von diesem Revoluzzergeist der Anfangsjahre ist heute, 40 Jahre später, eben nicht mehr so wirklich viel übrig geblieben. Die Grünen sind, ich habe es gesagt, angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Ja, vermissen Sie manchmal diese Aufbruchsstimmung von damals?
Das klingt so nach Anpassung und nach Bequemlichkeit. Tatsächlich haben die Grünen ja in dieser langen Zeit nicht nur sich selbst verändert, sondern sie haben die Gesellschaft verändert. Sie haben neue Themen auf die Tagesordnung gesetzt, vor allem natürlich die Ökologie. Das sehe ich nach wie vor als die große historische Mission der Grünen. Aber Sie haben es in der Anmoderation gesagt, die Frauenfrage, die Gleichberechtigung von Homosexuellen, die Idee der multikulturellen Gesellschaft. Und diese Ideen sind tatsächlich inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also die Grünen haben eine Reise gemacht, zusammen mit ihrem politischen Programm vom Rand ins Zentrum der Gesellschaft.
Der Politikwissenschaftler Michael Lühmann spricht mit Blick auf die Grünen von einem der größten Deradikalisierungsprogramme der Demokratiegeschichte. Stimmen Sie dem zu?
Das trifft auf die Ausläufer der radikalen 68er-Bewegung zu. Da kann ich mich anschließen, auch wenn ich ein bisschen jünger war, die als außer- und antiparlamentarische Opposition den Umsturz predigten und die dann tatsächlich über die Grünen zurückgefunden haben zur demokratischen Politik. Für mich war das ein ganz entscheidender Schritt aus meiner linksradikalen Geschichte zu der Erkenntnis, dass Demokratie eben nicht nur ein Instrument ist, sondern ein Wert an sich und dass der große Gegensatz unserer Zeit eben nicht der ist zwischen Kapitalismus und Sozialismus, sondern zwischen Demokratie und autoritärer Herrschaft. Und das haben für mich die Grünen verkörpert, auch wenn sie selber lange ein gebrochenes Verhältnis zur Demokratie hatte. Ich kann mich erinnern an ewige Debatten über staatliches Gewaltmonopol und über Antiparteienpolitik. Aber letztlich war das doch der Schritt von Umsturzfantasien zu einer demokratischen Reformpolitik.
Es gab immer mal wieder auch kritische Phasen in der Geschichte Ihrer Partei. Ich nenne jetzt einfach mal 2 Stichwörter: die Pädophilie-Debatte und die Debatte rund um die Zustimmung zu den Kriegseinsätzen im Kosovo und in Afghanistan. Was war rückblickend gesehen der größte politische Fehler Ihrer Partei?
Also man kann diese beiden Themen schlecht miteinander vergleichen. Die Grünen waren am Anfang ein Sammelbecken, ein Sammelsurium ganz unterschiedlicher Bewegungen und Strömungen. Das reichte von rechtskonservativen Positionen bis hin zu Linksradikalen. Und dazu gehörten eben auch Gruppen wie die Stadtindianer, die sagen, in der Pädophilie-Szene sich bewegten. Und es dauerte lange, bis die Grünen sich von diesen Gruppen dann letztendlich getrennt haben. Während die Debatte um den militärischen Einsatz in Bosnien, im Kosovo und Afghanistan, das war ein entscheidender Schritt hin zur Regierungsfähigkeit der Grünen, also der Bereitschaft, auch militärische Verantwortung zu übernehmen, wenn es um die Beendigung massiver Menschenrechtsverletzungen ging und um eine robuste Verteidigung des Völkerrechts.
Stichwort Regierungsfähigkeit der Grünen. Ich wollte Sie als nächstes fragen, was denn nun umgekehrt der größte politische Erfolg der Grünen war. Ist das diese Regierungsbeteiligung von 1998 bis 2005?
Regierungsbeteiligung ist ja nie ein Zweck an sich, sondern es kommt darauf an, was man daraus macht. Aber es war tatsächlich so, dass in dieser Zeit wichtige Weichen gestellt wurden, vor allem für die Energiewende. Das war tatsächlich eine historische Zäsur, die dort eingeleitet wurde, auch wenn es in der Koalition ja immer wieder heftige Konflikte gab, vor allem zu arbeits- und sozialpolitischen Fragen. Aber das war ein wichtiger Schritt zum Erwachsenwerden für die Grünen.
Ein Vorwurf, der Ihrer Partei ja immer wieder gemacht wurde und bis heute auch gemacht wird, ist, sie sei eine Partei vor allem für Akademiker, für Besserverdiener, die sich so einen Luxus wie den Umweltschutz eben leisten können. Haben die Grünen sich in den letzten 4 Jahrzehnten vielleicht zu wenig Gedanken gemacht um die Sozialverträglichkeit ihrer Politik?
Das mag von außen so scheinen, aber wer die Grünen von innen kennt und wer auf vielen Parteitagen war, der weiß, dass die soziale Frage nicht weniger Leidenschaften geweckt hat bei den Grünen als die ökologische Frage, manchmal sogar stärkere. Also die Auseinandersetzung um sozialpolitische Themen war immer schon ein Teil der Grünen. Sie können das ein Paradox nennen. Es stimmt, die Grünen sind vor allem eine Partei der akademischen Mittelschichten, aber sie waren eben nie eine Selbstbedienungs-, eine Privilegierungspartei, sondern sie haben sich immer auch Gedanken gemacht über die Teilhabe von unterprivilegierten Schichten, über Befähigung von Menschen, die nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren worden sind. Also die soziale Frage gehört tatsächlich von Anfang an zu den Grünen dazu. Das war übrigens auch schon damals ihr Slogan, ökologisch, basisdemokratisch, sozial und gewaltfrei.
Ein Kennzeichen der frühen Grünen, das haben Sie vorhin schon kurz angesprochen, war die Vielfalt der Partei. Sie sagten es, ein Sammelbecken für Linke aller Couleur. Fehlt den Grünen heute?
Nicht nur für Linke, auch für Wertkonservative.
Ja. Fehlt denn den Grünen heute diese Vielfalt, vielleicht manchmal auch der Mut zum Tabubruch?
Manchmal vermisse ich schon, ja, diese Bereitschaft, sich auf kulturelle und politische Grundsatzdebatten einzulassen und den Mut zum Widerspruch. Die Grünen sind ein bisschen stromlinienförmig geworden, auch was die Inszenierung etwa ihrer Parteitage angeht. Das ist doch schon was sehr anderes, fast eine Amerikanisierung im Vergleich zu den 90er Jahren. Aber ich empfinde es letztlich doch als befreiend, dass es nicht mehr diese ideologischen Grabenkriege gibt. Es gab Phasen bei den Grünen, da waren die Parteifreunde tatsächlich die erbittertsten Feinde und das liegt tatsächlich hinter Ihnen.
Das mit den radikalen Forderungen, Herr Füchs, das hat heute ja eine andere Partei übernommen, die AfD. Sollten die Grünen nicht vielleicht versuchen, so eine Art linken Gegenpol zur AfD zu bilden, anstatt es sich in der politischen Mitte bequem zu machen?
Also ich halte überhaupt nichts von linken Populismus. Die Grünen sind eine Gestaltungspartei mit dem Anspruch, die Verhältnisse zu verändern. Ich finde nicht, dass sie weniger radikal geworden sind. Sie sind es vielleicht auf eine andere Weise. Also zu fordern, Klimaneutralität, eine Dekarbonisierung der Industriegesellschaft, das ist eine radikale Veränderung unserer Produktionsweise, ja, der Technologien, der Infrastruktur, der Art, wie wir Energie erzeugen, wie wir Mobilität organisieren, wie wir Städte bauen. Das ist eigentlich die größte Veränderung, die man sich vorstellen kann.
Die Partei ist bis heute allerdings vor allem eine westdeutsche Partei. Die Wahlergebnisse in den ostdeutschen Bundesländern sind nach wie vor nicht so wirklich gut. Woran liegt das? Oder wie könnten die Grünen das vielleicht auch ändern?
Ich glaube, dass in Ostdeutschland eben diese speziellen soziokulturellen Milieus, die die Grünen so stark machen, eben deutlich weniger ausgebildet sind als im Westen. Aber wenn Sie auf Städte gucken wie Leipzig oder Jena, dann sieht man, dass die Grünen doch deutlich aufholen. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer dieses Ost-West-Spaltung innerhalb der Grünen und der grünen Wählerschaft geben wird. Aber es ist immer noch so, dass der Osten politisch etwas anders tickt. Und das gilt nicht nur für die Grünen.
Dann lassen Sie uns abschließend noch einen Blick in die Zukunft wagen. Werden die Grünen in diesem Jahrzehnt ins Kanzleramt einziehen, womöglich mit Robert Habeck als erstem grünen Bundeskanzler?
Mit wem auch immer, aber die Aussichten dafür sind ziemlich gut. Ob man das jetzt nun toll findet oder eher erschreckend, aber es hat eine Wachablösung gegeben in der linken Mitte. Da sind die Grünen dabei, die SPD zu überholen. Und in vielen Bundesländern bewegen sich inzwischen auf Augenhöhe zur Union. Also die Vorstellung eines grünen Kanzlers, so fantastisch das 1979, 80 gewesen sein mag, ist heute eine durchaus realistische Vision.